Die Bewohner der Gemeinde waren wütend und besorgt. Und einer von ihnen, Lois Gibbs, bemühte sich besonders aktiv darum, das Interesse an dem Problem aufrechtzuerhalten. Die Verfügbarkeitskaskade entfaltete sich drehbuchmäßig. Auf dem Höhepunkt des Skandals berichteten die Medien täglich über Love Canal. Wissenschaftler, die behaupteten, die Gefahren würden überzeichnet, wurden ignoriert oder niedergebrüllt. ABC News strahlte eine Sendung mit dem Titel Todesboden aus und leere, babygroße Särge wurden vor dem Parlament zur Schau gestellt. Viele Bewohner wurden auf Staatskosten umgesiedelt und die Überwachung und sichere Entsorgung von Giftmüll wurde zur wichtigsten Umweltfrage der 1980er Jahre. Das Gesetz, das die Sanierung von Giftmülllagerstätten anordnete, genannt CERCLA, führte zu einem Superfonds und gilt als ein Meilenstein der Umweltgesetzgebung. Es war kostspielig und einige haben behauptet, die gleiche Summe hätte viel mehr Menschenleben retten können, wenn sie für andere Zwecke ausgegeben worden wäre. Die Meinungen darüber, was eigentlich genau in Love Canal passiert ist, gehen noch immer weit auseinander. Und Behauptungen über Gesundheitsschäden scheinen sich nicht bewahrheitet zu haben. Curran und Sunstein schildern die Love Canal-Affäre fast als ein Pseudo-Ereignis, während auf der anderen Seite der Debatte Umweltschützer noch immer von der Love Canal-Katastrophe sprechen. Auch bei dem zweiten Beispiel, das Curran und Sunstein benutzten, um ihr Konzept einer Verfügbarkeitskaskade zu veranschaulichen, gehen die Meinungen weit auseinander. Dem Allah-Zwischenfall von 1989, der von Kritikern der Umweltschutzbewegung auch Allah-Hysterie genannt wird. Allah ist eine Chemikalie, mit der Äpfel besprüht wurden, um ihr Wachstum zu regulieren und ihr optisches Erscheinungsbild zu verbessern. Die Hysterie begann mit Presseberichten, wonach die Chemikalie bei Ratten und Mäusen, die sie in gigantischen Mengen aufgenommen hatten, bösartige Tumoren verursache. Die Berichte verängstigten verständlicherweise die Öffentlichkeit und diese Befürchtungen lösten weitere Medienberichte aus, die der Grundmechanismus einer Verfügbarkeitskaskade sind. Das Thema beherrschte die Nachrichten und produzierte dramatische Medienereignisse, wie etwa die Aussage der Schauspielerin Meryl Streep vor einem Kongressausschuss. Die Apfelwirtschaft erlitt große Verluste, da Äpfel und Apfelprodukte zu Objekten der Furcht wurden. Curran und Sunstein zitieren einen Bürger, der sich erkundigte, ob es sicherer ist, Apfelsaft in den Ausguss zu gießen oder ihn zur Sondermülldeponie zu bringen. Der Hersteller nahm das Produkt vom Markt und die FDA, die US-Behörde für Lebensmittelsicherheit, verbot die Substanz. Spätere Forschungen bestätigten, dass der Stoff möglicherweise das Krebsrisiko ganz geringfügig erhöht, aber der Allah-Zwischenfall war zweifellos eine gewaltige Überreaktion auf ein geringfügiges Problem. Insgesamt wirkte sich der Vorfall wohl eher negativ auf die Volksgesundheit aus, weil weniger gesundheitsfördernde Äpfel verzehrt wurden. Die Allah-Geschichte verdeutlicht eine grundlegende Begrenzung in der Fähigkeit unseres Geistes, kleine Risiken richtig zu bewerten. Entweder wir ignorieren sie ganz und gar, oder wir überschätzen sie maßlos. Dazwischen gibt es nichts. Jeder Vater oder jede Mutter, der oder die schon einmal aufgeblieben ist, um zu warten, bis die heranwachsende Tochter, die schon längst von einer Party zurück sein sollte, heimkommt, dürfte dieses Gefühl kennen. Vielleicht wissen Sie, dass Sie eigentlich, so gut wie, keinen Grund zur Sorge haben. Aber Sie können nichts dagegen tun, dass sich Ihnen Bilder von einem schlimmen Unglück aufdrängen. Slovic hat behauptet, das Ausmaß der Besorgtheit sei nicht hinlänglich empfindlich für die Schadenswahrscheinlichkeit. Man malt sich den Zähler aus, die tragische Geschichte, die man gerade in den Nachrichten gesehen hat, und denkt nicht über den Nenner nach. Sunstein hat den Ausdruck Wahrscheinlichkeitsvernachlässigung geprägt, um dieses Muster zu beschreiben. Die Kombination der Wahrscheinlichkeitsvernachlässigung mit den sozialen Mechanismen von Verfügbarkeitskaskaden führt zwangsläufig zu einer erheblichen Überbewertung unwahrscheinlicher Bedrohungen, manchmal mit weitreichenden Folgen. In der heutigen Welt sind Terroristen die bedeutendsten Praktiker der Kunst, Verfügbarkeitskaskaden auszulösen. Abgesehen von einigen wenigen schrecklichen Ausnahmen, wie den Anschlägen vom 11. September 2001, ist die Anzahl der Opfer von Terroranschlägen sehr gering im Vergleich zu anderen Todesursachen. Selbst in Ländern, die Ziele intensiver Terrorkampagnen waren, wie etwa Israel, erreichte die wöchentliche Zahl der Todesopfer praktisch niemals auch nur annähernd die Zahl der Unfalltoten. Der Unterschied liegt in der Verfügbarkeit der beiden Risiken, der Leichtigkeit und Häufigkeit, mit denen sie uns einfallen. Grauenvolle Bilder, die in den Medien endlos wiederholt werden, nehmen uns alle schwer mit. Wie ich aus Erfahrung weiß, ist es schwer, sich durch vernünftiges Argumentieren selbst in einen Zustand völliger Ruhe zu versetzen. Terrorismus spricht direkt System 1 an. Wo stehe ich in der Debatte zwischen meinen Freunden? Verfügbarkeitskaskaden sind real. Und sie verzerren zweifellos die Prioritäten bei der Zuteilung öffentlicher Ressourcen. Cass Sunstein würde nach Mechanismen suchen, die Entscheidungsträger vor öffentlichem Druck schützen und unparteiische Experten, die einen Überblick über alle Risiken und die zu ihrer Reduzierung verfügbaren Ressourcen haben, über die Zuteilung von Ressourcen entscheiden lassen. Paul Slovich vertraut Experten viel weniger und der Öffentlichkeit etwas mehr, als es Sunstein tut, und er weist darauf hin, dass die Isolierung der Experten von den Emotionen der Bürger eine Politik erzeugt, die die Bevölkerung ablehnen wird. Eine unhaltbare Situation in einer Demokratie. Beide Standpunkte sind durch und durch vernünftig. Und ich schließe mich beiden an. Ich teile Sunsteins Unbehagen über den Einfluss irrationaler Ängste und Verfügbarkeitskaskaden auf den politischen Umgang mit Risiken. Aber ich teile auch Slovichs Ansicht, dass weit verbreitete Ängste, selbst wenn sie unbegründet sind, von Politikern nicht ignoriert werden sollten. Rational oder nicht, Ängste sind unangenehm und kraftraubend. Und Politiker müssen bestrebt sein, die Bevölkerung nicht nur gegen reale Gefahren, sondern auch vor Ängsten zu schützen. Slovich betont zu Recht, dass es die Bürger nicht hinnehmen werden, wenn Entscheidungen von nicht gewählten und nicht rechenschaftspflichtigen Experten getroffen werden. Außerdem können Verfügbarkeitskaskaden langfristig vorteilhaft sein, indem sie die Aufmerksamkeit auf Risikoklassen lenken und die Gesamthöhe des Budgets zur Risikominderung erhöhen. Der Love Canal-Vorfall mag dazu geführt haben, dass unverhältnismäßig viele Ressourcen für die Entsorgung von Giftmüll aufgewendet wurden, aber er hatte auch den allgemeineren Effekt, dass ökologische Belange einen höheren Stellenwert erhielten. Demokratische Entscheidungsfindung ist zwangsläufig eine vertrackte Angelegenheit, zum Teil deshalb, weil die Verfügbarkeits- und die Affektheuristik, die die Überzeugungen und Einstellungen der Bürger prägen, zwangsläufig verzerrt sind, auch wenn sie im Allgemeinen in die richtige Richtung weisen. Psychologische Erkenntnisse sollten bei der Konzipierung von Risikopolitiken, die Expertise mit Emotionen und Intuitionen der Öffentlichkeit verknüpfen, berücksichtigt werden. Zum Thema Verfügbarkeitskaskaden. Sie schwärmt von einer Innovation, die einen großen Nutzen und keine Kosten haben soll. Ich vermute, das liegt an der Affektheuristik. Dies ist eine Verfügbarkeitskaskade, ein Nichtereignis, das von den Medien und der Öffentlichkeit aufgeblasen wurde, bis es unsere Fernsehbildschirme füllt und zum alleinigen Gesprächsthema geworden ist. 14. Was studiert Tom W.? Hier eine einfache Denkaufgabe. Tom W. ist Student an der größten Universität Ihres Bundesstaates. Bitte ordnen Sie die folgenden 9 Fachrichtungen in der Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit, mit der Tom jetzt jedes dieser Fachgebiete studiert. Verwenden Sie eine 1 für die wahrscheinlichste Fachrichtung und eine 9 für die am wenigsten wahrscheinliche Fachrichtung. Betriebswirtschaftslehre, Informatik, Ingenieurwissenschaften, Geisteswissenschaften und Pädagogik, Rechtswissenschaft, Medizin, Bibliothekswissenschaft, Physik und Biowissenschaften, Sozialwissenschaften und Sozialarbeit.